Tag, wir begrüßen Anne vom Terminal 21 aus Halle und Alex von den Hackers at the End of the Universe im Vogtland. Da kommt man hin, wenn man ins Vogtland fährt und dann immer möglichst nach oben. Und oben auf dem Berg ist ein Hackerspace und da kommt er her. Die beiden erzählen uns was über Rumble. Rumble löst dieses Problem, man trifft sich mit Leuten und will elektronisch kommunizieren und möchte das eigentlich unabhängig von irgendwelchen Netzen, Mobilnetzen, dem Internet an sich machen. Gibt's eine App, die man sich runterladen kann und dann macht man sein eigenes kleines Netzwerk mit den Leuten, mit denen man zusammen ist. Ja, in dem Sinne, Fragen hinterher bitte gerne über dieses Mikrofon. Ich werde es dann jeweils weitergeben. Viel, viel Spaß.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Wir möchten heute Rumble vorstellen. Es ist ein dezentrales Offline-Microblogging-Tool. Also das ist ziemlich nützlich und daher wollten wir das mal kurz vorstellen. Also, was ist das eigentlich? Also wie gerade schon gesagt, es ist für Microblogging. Man kann damit aber auch in Echtzeit chatten mit den Leuten, die man in der Umgebung hat. Also der Vorteil ist, man benötigt kein Internet und keinen zentralen Server. Und die Nachrichten werden nur verbreitet, indem sich User einfach physisch bewegen. Und wenn die halt in der Nähe voneinander sind, dann wird die Nachricht von einem Telefon zum nächsten immer weitergegeben. Also alle Nachrichten, die man hat, werden weitergegeben. Und alle Nachrichten, die der andere hat, die empfange ich dann, wenn ich den anderen eben treffe. Der Nachrichtenaustausch kann einmal in Echtzeit stattfinden. Also das ist dieser Chat. Das funktioniert mit allen, die ich gerade sehe. Oder es kann auch zeitverzögert stattfinden. Also wenn ich jetzt Nachrichten habe und das nächste Mal, wenn ich jemanden treffe, da können auch einige Tage, Monate oder so dazwischen liegen, wenn ich den das nächste Mal treffe, dann werden die Nachrichten erst zeitverzögert übertragen. Und die Datenübertragung, da gibt es zwei Wege. Das läuft einmal über Bluetooth oder über WLAN. Und was kann es? Also das Tolle ist natürlich, es ist freie Software, sonst würden wir das Ganze hier, glaube ich, gar nicht vorstellen wollen. Der Vorteil ist, ich habe keine zentrale Stelle, die irgendwas kontrolliert. Also da wird nichts gefiltert, da hat niemand irgendwie, dass irgendwelche, wie bei Twitter oder Facebook, dass die Nachrichtenstreams, die man hat, irgendwie manipuliert werden, so gefiltert, nur das, was man auch sehen soll. Man kann sowohl Texte als auch Bilder austauschen, das funktioniert sehr gut. Und wie gesagt, ich kann halt auch in Echtzeit mich mit Leuten unterhalten. Ich kann unterscheiden, ich habe einmal öffentliche Nachrichten, das ist so vergleichbar mit Twitter, wie das dort so ist. Also jeder macht einen kurzen Eintrag, der ist dann für alle sichtbar. Und ich kann diese Informationen auch filtern, denn ich habe Hashtags und kann dann bestimmte Hashtags abonnieren. Ich kann auch Gruppen gründen, also da gibt es die Unterscheidung zwischen öffentlichen Gruppen, da kann ich dann einfach so reingehen. Und es gibt auch private Gruppen, also die sind wirklich nur, wenn ich den anderen treffe und der mir seinen QR-Code zeigt, oder es gibt auch einen Code, den man händisch eintippen kann, falls das nicht funktioniert. Und nur, wenn ich das wirklich abgescannt oder eingetippt habe, nur dann kann ich dieser Gruppe beitreten. Und die Nachrichten werden auch nur an die Geräte weitergeleitet von den Leuten, die auch in diesen Gruppen sind. Andere empfangen diese Nachrichten nicht. Genau, und es ist eigentlich leicht zu bedienen. Also das ist ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt Leute, der Alex zum Beispiel, der hat es getestet und fand es intuitiv und hat es sofort verstanden. Für mich waren da noch ein paar Fragezeichen. Ich muss aber loben, dass es ein sehr gutes Manual auf der Seite von der App gibt. Also wenn man sich das einmal durchliest, das ist mit Screenshots und da muss man auch nicht sehr viel Text lesen, einfach einmal kurz durchlesen und dann weiß man genau, was sich die Entwickler dabei gedacht haben, wie das Ganze funktionieren soll. So, jetzt war natürlich die Frage, wozu braucht man das? Also es gibt ja leider immer noch die Situation, dass es manchmal Orte gibt, wo man kein Internet hat. Und das Schlimme ist, wenn das dann auch noch mit der Tatsache zusammentrifft, dass es auch Orte oder Zeitpunkte gibt, an denen das Handynetz nicht verfügbar ist. Also das wären zum... Ja, das ist zum Beispiel, ich denke, wir kennen alle die Situation, Demonstrationen, also einfach immer, wenn zu viele Leute versuchen, sich in eine Funkzelle einzubuchen und die dann überlastet ist. Oder zum Beispiel auf Festivals kennen wir das auch alle, dass man sich vielleicht mit Leuten treffen möchte und man hat keinerlei Möglichkeit, die zu erreichen, weil zum Beispiel auf einem Festival, da gibt's kein Internet, da ist irgendwo auf dem Acker, irgendwo im Nirgendwo, da ist kein WLAN verfügbar und die kleine Funkzelle, die da ist, wenn da 30.000, 40.000 Leute sich einbuchen wollen, das funktioniert einfach nicht. Und da ist halt eben so eine Offline-Kommunikation wirklich hilfreich. Ein weiterer Vorteil, also eine weitere Situation wären eben noch Notfälle oder Katastrophen. Also der Alex hat da auch mal einen Vortrag gehalten für Kommunikation in Krisenfällen und das wäre jetzt ein Beispiel dafür, wie man das lösen könnte, weil das hier wirklich offline funktioniert. Man braucht eigentlich nur Strom, womit man das Handy laden oder sein Gerät laden kann und dann funktioniert das. Also irgendwo eine Solarzelle klemmen, Handy aufladen und schon kann man weiterhin mit allen möglichen Leuten kommunizieren. Ein weiterer Aspekt ist aus unserer Sicht Datenschutz oder die Umgehung von Überwachung. Also es gab ja zum Beispiel auch hier in Dresden im Juni 2011 den Fall, dass es dort eine Demonstration gab und da wurde gleich mal so eine Funkzellenauswertung gefahren, wo alle Verbindungsdaten der Leute, die dort in der Neustadt sich aufgehalten haben, dass das ausgewertet wurde. Und wenn man sowas vermeiden möchte, also wenn man auf einer Demo kommunizieren möchte und vielleicht gerade nicht seine Verbindungsdaten vom Handy anhaben möchte, dann ist das eben eine gute Alternative dazu, weil damit ist man eben über die üblichen Überwachungsmethoden für die Polizei nicht sichtbar. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass man sich nicht irgendwo registrieren muss oder ähnliches. Also wenn man die App startet, muss man einfach nur ein Pseudonym eintippen und mit dem ist man dann in diesem Netzwerk unterwegs. Also es werden keine Informationen von dem Handy, die jetzt irgendwie relevant sind, wo man das Handy dann eindeutig identifizieren kann, ohne weiteres, diese Informationen werden einfach nicht preisgegeben. Also selbst wenn jetzt zum Beispiel Leute, die man nicht in dem Netzwerk haben möchte, diesen öffentlichen Stream mitlesen, kann man nicht nachvollziehen, wer jetzt hier welche Nachricht gesendet hat und kann die Leute einfach nicht identifizieren. Genau, und ein wichtiger Punkt ist auch die Umgehung von Zensur. Also wenn man jetzt sich das Beispiel vorstellt, man ist auf einer Demonstration und da ist ein Übergriff von der Polizei und man filmt jetzt eine Szene, wo gerade irgendwie Polizeigewalt stattfindet, die einfach unangemessen ist. Dann gab es ja bisher die Fälle, dass einfach das Handy konfisziert werden kann. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel mit der Rumble-App ein Foto mache, dann wird das sofort an alle Leute, die in meiner Nähe sind, wird es automatisch übertragen. Und selbst wenn dieses Handy eingezogen wird, ist dieser Austausch der Nachrichten nicht mehr zu unterbinden. Weil es haben einfach alle, die dann in der Nähe sind und die geben das auch wieder weiter und so verbreitet sich dann einfach. Und durch dieses Fehlen des zentralen Servers ist halt irgendwie so eine Manipulation der Nachrichten nicht möglich. So, und wie das jetzt genau funktioniert mit den Mesh-Netzwerken, das wird euch jetzt der Alex erklären.
Ja, also ich denke, viele haben schon mal was von Mesh-Netzwerken gehört. Mesh-Netzwerke sind im Prinzip Netzwerke, die ohne eine zentrale Verwaltungsinstanz, zum Beispiel ein Access Point, auskommen. Das heißt, jeder Netzwerkteilnehmer ist gleichzeitig Client und auch, wie soll man sagen, Knoten, der Nachrichten für andere Leute weiterreicht. Freifunk dürfte vielen Leuten ein Begriff sein. Freifunk benutzt sehr oft das Batman-Protokoll oder OLSR. Das sind halt Mesh-Protokolle, die für IP gedacht sind, die für große Netzwerke für Internetversorgung gedacht sind. Sehr gute Protokolle, funktionieren. Weiß jetzt nicht, wie groß das Freifunknetz in Dresden ist. In Leipzig sind das ein paar tausend Leute und es funktioniert sehr gut. Der große Vorteil von Mesh-Netzen ist, dass sie sich dynamisch an die Bedürfnisse anpassen. Das heißt, jeder Teilnehmer, der dazu stößt, vergrößert das Netz. Anders als bei zentralistischen Netzen wie Telefonnetz, WLAN oder so, bedeutet das, dass jeder, der daran teilnimmt, das Netz größer und dichter macht. Also gleichzeitig dafür sorgt, dass mehr Bandbreite sozusagen zur Verfügung steht. Natürlich, wenn die Funkkanäle voll sind, ist auch so ein Netz voll, aber das verteilt sich ja in der Breite und deswegen ist da also die Annahme, dass mit jedem Teilnehmer, der dazu kommt, das Netz breitbandischer wird, schon so. In einem gewissen Sinne ist der richtig. Es gibt viele verschiedene Ansätze, wie man Chat erledigen kann, Instant Messaging, Blogging und so weiter. Die meisten Sachen laufen über zentrale Server. Gibt einige wenige, wie Tor-Chat fällt mir zum Beispiel ein, die ohne sowas auskommen. Aber meistens ist es so, dass vor Ort halt eine Infrastruktur benötigt wird. Hauptsächlich in den USA hat man gesehen, dass Polizei mittlerweile ganz gezielt darauf, also auf Leute, die Sachen dokumentieren, losgeht, Handys einzieht oder auch eben zum Beispiel das Filmen oder so als ja unfreundlichen Akt versteht mit ja den entsprechenden Reaktionen. Die Leute, die Macher von Rumble haben das gesehen und also diese Tendenz ist international da, also auch bei uns. Und der einfache Schluss war, okay, wir haben alle oder sehr viele Leute haben mittlerweile ein Gerät in der Hosentasche, was die entsprechende Funktechnik eingebaut hat, die wir programmieren können und die auch hinreichend leistungsfähig ist, um eben so ein Netz aufzubauen. das Ad-Hoc-Netz, was Rumble aufbaut, ist nicht vergleichbar mit dem, was Freifunk macht. Hier ist es sowohl Bluetooth als auch WLAN. Bluetooth wird der Datenaustausch direkt mit benachbarten Geräten gemacht. Bei WLAN ist es so, dass Android leider noch nicht so richtig ad hoc, also WLAN ad hoc Modus kann. Deswegen läuft WLAN nur, wenn ich in dem WLAN eingebucht bin, also mein Gerät ein Client von einem entsprechenden Access Point ist, oder wenn ich mein Android Gerät selber zum Access Point mache und andere Leute sich darauf einbuchen. Dann arbeitet Rumble auch damit. Dieses Ad-Hoc-Netzwerk, was Rumble aufbaut, routet auch zwischen diesen beiden Welten, also zwischen Bluetooth und WLAN. Also wenn ich in einem von beiden vertreten bin, sehe ich alle Nachrichten, die da durchgehen. Und wenn aller, 10 Geräte eins beides hat, kann man auch davon ausgehen, dass die Übertragung zwischen den beiden Netzen hinreichend stabil ist. Jetzt werden hier wahrscheinlich einige schon probieren. Wir haben vor uns festgestellt, es gibt einen Bug in Android 6, da will das Bluetooth nicht so richtig mit Rumble zusammenarbeiten. Also wer ein Android 6 hat, muss leider ins WLAN. Und da kommt das nächste Problem, das WLAN, was wir hier haben, filtert Broadcast-Messages. aber wir haben, wer ein bisschen rumspielen will, hier vorne einen kleinen Access-Point, da kann ja dann mal jemand, wenn er will, nach der Veranstaltung mal zu uns kommen und mal an dem Netz teilnehmen. Oder vielleicht funktioniert ja auch das WLAN dann hier so, dass es ordentlich geht. Es gibt einige Betriebssysteme, die Android nur simulieren. Da haben wir auch festgestellt, dass das Bluetooth nicht direkt funktioniert, also nur über WLAN. Ja. Ganz wichtiger Punkt bei dem Mesh-Netzwerk hier, was Rumble benutzt, ist im Prinzip, das nennt sich Store and Forward. Anna hatte das ja schon angedeutet, also die Nachrichten werden von einem Gerät zum nächsten weitergereicht, in so einer Art Schneeballprinzip. Das heißt, wenn ein Gerät 10 sieht, reicht das die an die 10 weiter und die dann wieder an die Leute, die sehen, so lange, bis die Nachricht in dem ganzen Netz verbreitet ist. Da reden wir von wenigen Sekunden bis hin zu Jahren, wenn es darum geht. Also das ganze Netz, selbst wenn dieses Netz nachhaltig gestört ist, also zum Beispiel jemand baut dort einen Störsender auf, sobald irgendwo zwei Geräte nahe genug aneinander kommen, dass die Feldstärke zwischen den eingebauten Bluetooth-Sendern reicht, wird die Nachricht übertragen. Oder wenn der Sender wieder weg ist, werden alle Nachrichten ausgetauscht. Das bedeutet auch, wenn ich zum Beispiel zwei große Netze habe, zwei Wolken, und dazwischen pendelt nur eine Person hin und her, würde dieser ganze Verkehr zwischen den beiden Wolken von dieser einen Person hin und her transportiert. Das heißt, das Ganze ist sehr, sehr robust, was die Nachrichtenübertragung angeht und wie gesagt, faktisch nicht wirklich zu zensieren. Also wenn da eine Nachricht einmal in dem Netz ist, werden die früher oder später bei allen irgendwo auftauchen. Ja, ich habe vor uns Nachrichten gekriegt auf einen Rumble-Account von ihr, die waren 3 Monate alt. Die haben sie irgendwo in Halle geschrieben und die waren dann jetzt plötzlich bei mir drauf. Also so robust ist das. Ja, es gibt, wie gesagt, nur die Möglichkeit, um hier was zu zensieren, ist wirklich den Funkkanal zu stören, was aber auch dann dazu führt, dass zum Beispiel die andere Seite, wer auch immer das stören könnte, dann zum Beispiel keine Funkverbindung mehr hat. Eine Benutzung über Internet ist nicht möglich, also IP nur im LAN, aber nicht im jetzt irgendwie geroutet. Nachrichten werden, hat Anna auch schon angedeutet, also es gibt die Möglichkeit, Gruppen, interne wie auch öffentliche zu bilden. Ein Gerät kriegt eine Nachricht nur, wenn es Mitglied in dieser Gruppe ist. Das heißt, Nachrichten werden nur über die Leute geroutet, die in dieser Gruppe sind. Was auch dafür sorgt, wenn man Leute nicht in die Gruppe aufgenommen hat, dass sie das nicht lesen können. Wie man in die Gruppen kommt, zeigen wir dann noch. Die Größe der ganze Ansatz ist einerseits Microblogging, das heißt ähnlich wie Twitter, und dann gibt's halt noch einen Chat. Das Microblogging wird wirklich über faktisch unbegrenzte Zeit aufgehoben. Man kann natürlich begrenzen, wie viel man sich aufhebt, also in den Einstellungen seines Clients, aber grundsätzlich sind, solange irgendein Gerät die Nachricht hat, kann sich jeder die Nachricht dann wiederholen. Die Größe ist ähnlich wie bei Twitter und es gibt noch einen Live-Chat. Der Live-Chat wird wirklich live übertragen und zwar an die Leute, die gerade erreichbar sind. Auch das wird über mehrere Hops gemacht, also nicht nur die Leute, die direkt neben einem stehen. Das ist im Handbuch ein bisschen nicht ganz eindeutig geklärt, aber mindestens über 2 Hops funktioniert es. Ja, würde ich sagen, kommen wir zur Live-Demo. Willst du? Ja, mach dich, weil ich habe das auch dein Lied hier.
Genau. Kannst du noch, dass wir das auf dem Screen haben?
Natürlich, wenn ich es finde. So, genau.
Bisschen größer, nee, ne?
Nee, geht leider nicht größer.
Okay, also den Anmeldescreen haben wir nicht, weil wir haben uns schon mal angemeldet und wollten jetzt nicht nochmal alles runterhauen. Wie gesagt, der Anmeldescreen, da muss man einfach nur einen Nutzernamen eingeben, ohne Registrierung, ohne irgendwas, keine E-Mail-Adresse oder sonstiges, nur ein Pseudonym eingeben und dann drückt man auf Start, dann kann es losgehen. Das ist auch nur ein Eingabefeld, das kriegt er, glaube ich, auch so hin. Was wir hier jetzt sehen, ist dieser Nachrichtenstream. Also wir sehen hier die unterschiedlichen Nachrichten. Und man sieht auch hier oben jetzt, also das ist ein ganz altbewährtes System, wir haben jetzt hier so einen roten Kreis, also ist ja einmal dieser Nachrichtenstream und da kann man einfach nach unten ziehen und dann aktualisiert das quasi. Also wir sehen jetzt hier, wir haben hier neue Nachrichten, zum Beispiel bei der ersten, da sieht man ganz eindeutig, das ist jetzt 11 Minuten her, dass diese Nachricht verfasst wurde. Das sieht man immer, also wann wurde die Nachricht verfasst und wann wurde die Nachricht empfangen, also created 11 minutes ago and received 1 minute ago. So. Also da kann man auch immer noch mal ein bisschen nachvollziehen, wie das ist. Hier sind die Leute gerade ganz schön fleißig, Dankeschön. Ich komme gerade gar nicht hinterher hier mit dem Scrollen, also es funktioniert echt super. Wir haben dann noch Kontextmenüs, also man kann einmal nach rechts gehen. Da sieht man, es scheint jetzt wirklich über das WLAN zu funktionieren. Ich glaube nicht, dass die jetzt alle auf deinem Access Point sind. Ja.
Ah. Und das ist WLAN. Das heißt, einige Leute gehen da gerade über WLAN rein und einige sind gerade auf Bluetooth.
Kann man froh sein, dass man nicht die neueste Android-Version hat. Genau, also hier sieht man zum einen in dem oberen Bereich die Einstellung für Bluetooth. Also da muss man immer natürlich sein Gerät auf sichtbar schalten. Und wenn man dieses Bluetooth aktiviert hat, dann muss man nicht die Geräte nochmal extra in diesem Bluetooth-Interaktionsmenü miteinander koppeln, sondern es reicht, wenn die sich sehen und das Koppeln übernimmt dann diese App. Also man muss einfach nur Bluetooth einschalten und alle, die man sieht, mit denen ist man dann gleich verbunden. Und in der Reihe drunter, in der zweiten grauen Linie, da sieht man dann nochmal das WLAN. Also ich kann das WLAN ausschalten, einschalten oder das dritte Menü wäre dann eben, dass ich gerade einen WLAN-Hotspot aufmachen möchte. Wieder zur Mitte, da ist dann der Nachrichtenstream und auf der anderen Seite habe ich dann eben nochmal mein Menü. Also da habe ich zum Beispiel, kann ich mir die Gruppen angucken, also welche Gruppen gibt es und sind die offen oder geschlossen? Das heißt nur, dass neue Nachrichten in der Gruppe sind. Nee, ach ja, so, hier.
Das ist ein kleines Problem mit diesem Programm, mit dem man den Bildschirm scheren kann vom Tablet. Und dann geht das wieder, sorry.
Ja, also hier sehen wir jetzt die Gruppen. Ich habe jetzt einfach einmal, also nochmal zurück, also einfach nach links wischen. Dann sieht man hier Gruppen. Und wenn ich da drauf gehe, dann sehe ich alle Gruppen, die ich habe. Die erste Gruppe, man sieht das ist so ein hellgraues Symbol mit so einem Schloss. Das ist eine öffentliche Gruppe. Da kann also jeder einfach reingehen. Kann ich einfach auf Hinzufügen drücken und dann bin ich drinnen. Und es gibt noch diese geschlossenen Gruppen. Und wenn ich jetzt so eine geschlossene Gruppe, wenn ich da jetzt draufgehe und jemanden hinzufügen möchte, dann ist das eben dieser QR-Code. Und wenn man jetzt diesen QR-Code scannt, dann kann man dieser Gruppe beitreten. Also wenn jetzt jemand möchte, tut euch keinen Zwang an, ist jetzt nur mal eine Testgruppe. Okay. Oder man kann halt unten auch, also das da unten ist halt dieser Code, den man abtippen kann, aber ihr seht die Länge dieses Codes, das möchte man eigentlich nicht machen. Ich warte jetzt mal noch kurz, weil hier noch gerade ein paar Handys oben sind.
Das Beitreten hier oben bei Groups gibt es ein Plus und dort kann man da draufklicken. dann fehlt Newgroup Scan Invitation und ja.
Genau, also diese Scan Invitation, da hat man dann quasi seine Kamera aktiviert. Das haben wir auch noch vorhin beim Testen gefunden. Also wenn man eine Android 6.0-Version hat, dann muss man nochmal extra in die Einstellungen-Apps und dann bei den Berechtigungen noch einstellen, dass eben diese App auch Zugriff auf die Kamera hat. Weil dieses Android 6.0 ist ein bisschen restriktiver, was die App-Berechtigungen angeht. Deswegen kann man das dort nochmal extra freigeben. Ansonsten kommt da eine Fehlermeldung. Ist kein Bug in der App, ist nur eine Berechtigungsfrage von Android. Oder eben, wenn man das zweite möchte, dann kann man diesen Code auch manuell eingeben. So, dann hat man hier noch irgendwie seine Kontakte. Also hier kann ich mir jetzt alle Leute angucken, die ich irgendwann mal gesehen habe. Und ich sehe hier auch, wann ich die Person das letzte Mal gesehen habe. Und man kann da auch drauf gucken und dann sehe ich halt, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Nachrichten filtern möchte, nach Personen, wenn ich jetzt eine Person nur habe und möchte gucken, was die so von sich gibt, dann kann ich eben dadurch gucken und habe hier auch noch so ein bisschen rudimentär Infos über diese Person, also den Namen, die User-ID, wann ich die das letzte Mal gesehen habe, in welchen Gruppen die Person mit drinne ist, gemeinsam und so weiter. Also wie viel Daten ich mit der schon getauscht habe. Also da kommt noch was. Also ich habe das beim ersten Mal auch nicht gesehen. Ich dachte hier, oh, hier steht ja nur der Name, aber einfach fleißig scrollen. Dann sieht man da noch weitere Informationen dazu. So, ich kann auch nach Hashtags filtern. Das sieht man hier, also es gibt hier schon Hashtags, die abonniert wurden und wenn ich da einfach drauf gehe, dann sehe ich alle Nachrichten, die ich habe mit diesem Hashtag. Ich denke mal, das Prinzip ist bekannt. Genau, dann habe ich hier noch ein paar Einstellungen, also zum Beispiel, wie viel Daten ich hier haben möchte. Ich kann die Daten auch nochmal löschen, wenn mir das ein bisschen zu viel geworden ist. Ich kann mir hier, wenn ich möchte, kann ich auch die Leute ein bisschen unterstützen, indem ich halt an meine Statistiken teile, weil das Tool ist noch relativ neu und wird auch noch weiterentwickelt. Genau, und ihr seht hier noch ein paar, also auch die Lizenz oder ein paar Infos über die Apps. Genau. Und jetzt haben wir uns den Livestream angeguckt und wenn ich hier auf dieses Symbol mit den zwei Sprechblasen gehe, dann ist das eben der Live-Chat und das sind eben die Informationen, die wirklich nur in Echtzeit ausgetauscht werden. Also mit diesen eben bis zu zwei Hops, was Alex sagte. Und wenn jetzt jemand hier gerade nicht, ja, also zwei oder mehr, unbekannt, aber nicht allzu viele. Und also wenn jetzt jemand hier ist und ihr fahrt jetzt irgendwie nach Hause und er war nicht hier, dann wird er diese Nachrichten in diesem Chat nicht sehen können. Also das wird nicht nachgeladen im Vergleich zu den Sachen, die hier öffentlich sind. Die werden dann eben nachgeladen. Ja, das war's von meiner Seite. Also, wir finden hier, wie gesagt, den Chat, also ich glaube, so live irgendwie jetzt hin und her chatten müssen wir nicht. Die Leute sind ja zum Glück recht fleißig hier mit dabei. Ja.
Es gab sogar schon ein paar Fragen. Mal sehen.
Ja. Also es gab sogar schon ein paar Fragen.
Machst du mal die letzte Folie dann auf mit dem QR-Code für die Seite?
Ja, gehen wir nochmal. Ach, du meinst das Bild.
Das letzte, ja.
Ja.
Letzte Folie.
Ist das eine Folie?
Ja.
Nö.
Ach, dann hast du denn nicht letzte
Folie. So.
Naja,
mach das. Wo ist es hin? Wie hieß denn das? Ich glaube, das...
Ja, das geht auch.
So. Na super. Na. So. Also es gab schon ein paar Fragen. Das ist mal.
Also der QR-Code ist jetzt zu dieser Seite, die nennt sich disruptedsystems.org und das ist quasi die Seite, wo einmal der Hinweis ist, wo man sich die App runterladen kann. Also man kann die sowohl im Play Store als auch im F-Droid runterladen. Wir empfehlen natürlich immer, den F-Droid zu benutzen und nicht den Google Play Store. Und dort findet ihr eben auch die, also dort kann man auch den Link zu GitHub sehen, also wo ihr den Code reviewen könnt, wenn ihr möchtet. Und ihr habt eben dort auch dieses Handbuch zur Verfügung, wenn das vielleicht nicht ganz klar ist, die Benutzung der App. Gut, dann sind wir jetzt eigentlich schon beim Fragenteil, wenn es Fragen gibt.
Also ein paar Leute haben per Rumble gefragt, finde ich lustig, habe ich gar nicht dran gedacht, dass das passieren könnte. Also es gab ein Ding, finde ich blöd, dass der Bluetooth-Name geändert wird. Ich weiß nicht genau, warum sie das machen, da kann man natürlich drüber spekulieren. Ich nehme an, dass es einfach darum geht, dass Leute nicht unbedingt mit dem Bluetooth-Namen, den sie sonst durch die Welt brüllen wollen, dann hier... Aber ich finde, es ist richtig, man könnte eine Einstellung machen, wo man das entsprechend setzen kann. Das zweite war Rumble Client für Windows ME. Rumble gibt es derzeit nur für Android. Es ist FOSS und ihr könnt es bei GitHub runterladen. Ich weiß, dass Leute an einer Linux-Version arbeiten für den Desktop. Ja, vielleicht hat ja auch jemand Lust, das woanders hin zu portieren. Ich hätte gern einen nativen Jolla-Client.
Ich habe eine Frage, und zwar, die öffentlichen Nachrichten sind ja komplett unverschlüsselt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Gibt es da irgendwelche Maßnahmen, dass nicht der Überbringer der Nachricht die manipuliert und zum Beispiel Links austauscht? Oder?
Also direkt in Signatur oder so gibt es dort nicht. Es gibt ein paar Sachen in den Chats, was ich gesehen habe von den Leuten, die das schreiben, dass da an diverse Sachen gedacht wird, also zu implementieren, inklusive GNU-PG-Signatur. Das Tool ist noch sehr weit am Anfang, merkt man auch an einigen Stellen. Es geht hier hauptsächlich um das Konzept, dass man halt dezentral ad hoc Nachrichtennetze aufbauen kann. Und also bei den geschlossenen Gruppen dort, die gehen halt auch nicht über alle Geräte, sondern nur die, die wirklich in der Gruppe sind. Also es ist dann wieder die Frage, wie vertraut man den Leuten. Grundsätzlich ist es aber so, dass keine wirkliche Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder auch Signatur oder irgendwie Absicherung der Nachrichten ist. Man muss auch bedenken, das ist eher wie Twitter gedacht, das ist nicht wie Jabber oder ähnliches als internes, vertrauliches Kommunikationsmittel gedacht. Es wird diese Funktion kriegen, zurzeit aber noch nicht.
Ja, danke erstmal auch für die Vorstellung. Meine Frage wäre eben auch so ein bisschen, ist es möglich, das Netzwerk zu fluten? Weil ihr habt ja auch gesagt, es ist mit Bildern möglich, die auch zu verschicken, wenn jetzt jemand sehr große Bilder hat und kann sozusagen den Rest Kommunikation damit aussperren.
Also was ich schon gesagt habe, es ist sehr zensurresistent. Die Nachrichten werden so lange übertragen, bis sie alle haben. Das heißt, ich kann das Netzwerk fluten mit vielen Nachrichten. Und es ist aber jetzt so, zum Beispiel du schickst mir ein riesengroßes Bild. Dadurch ist die Leitung zwischen uns erstmal blockiert. Aber zwischen drei anderen Leuten läuft in der Zwischenzeit noch die Kommunikation. Das ist ja nur zwischen uns zwei. Das heißt, es ist immer nur Punkt zu Punkt blockiert und andere Sachen laufen dann dort noch nebenbei.
Um nochmal die Frage vom Fluten aufzugreifen, was ist, wenn ich nicht große Bilder verschicke, sondern 10.000 Messages mit 10.000 Identitäten und damit ist der Live-Kanal komplett unbrauchbar, weil da keine...
Ja.
Ist er. Beziehungsweise, also ich persönlich bin jetzt kein Twitter-Nutzer, weil mir da auch viel zu viele Nachrichten reinkommen und mich das einfach überfordert. Ich denke, da ist dann eben wieder die Nutzung der Hashtags oder eben der Gruppen sehr sinnvoll. Also das wäre halt eine Nachricht, also eine Möglichkeit, die Nachrichten zu filtern. Also wie gesagt, ich kann das nach Hashtags filtern, ich kann Nachrichten von bestimmten Personen kann ich mir angucken. Also wenn du jetzt das spammst und ich sag, oh, der ganze Mist hier, das interessiert mich gar nicht, dann kann ich ja immer noch gucken, was hat denn Alex geschrieben oder was haben denn andere Leute, die sich hier gerade in dem Netzwerk befinden. Also ich kann ja in diese Kontakteübersicht gehen und kann dann halt für die Kontakte, also das wären jetzt meiner Meinung nach Möglichkeiten, sicherlich, es ist möglich, das zu fluten und es wäre äußerst störend, aber es gibt durchaus Möglichkeiten, trotzdem miteinander zu kommunizieren. Oder man sagt eben, gut, okay, wir wollen uns hier jetzt auf den Datenspuren austauschen. Stellen wir uns mal vor, hier wäre Apokalypse und hier wäre jetzt kein Internet. Dann könnten wir uns halt immer noch austauschen, könnten die Gruppe Datenspuren machen. Wir gehen einfach rum, scannen alle gegenseitig den QR-Code ab und dann wird halt nur das, gucken wir halt einfach in die Gruppe rein und dann wäre das halt so eine Möglichkeit. Also solange der Störer natürlich nicht in der Gruppe ist, aber dieses Leute hinzufügen zu Gruppen läuft ja wirklich so face-to-face ab und also man nimmt ja immer an, also nur jemand, den man kennt, den dann wieder kennt, das wäre halt meiner Meinung nach so Möglichkeiten, das zu umgehen. Aber ansonsten, dieses Spam ist eben wie bei Twitter oder ähnlichem auch möglich.
Ich dachte, es geht euch aber darum, auf einer Demo mit fremden Menschen zu organisieren und auch mal rumschreiben, so hey, da kommt jetzt eine Bullenwanne oder so.
Ja, das kann man machen. Also du musst dir unterscheiden zwischen zwei Arten von Fluten. Einmal das, ich sag mal, die technische DOS-Attacke und das, was du mental noch aufnehmen kannst. Und glaub mir, die technische Bandbreite ist weit über dem, was deine menschliche Aufnahmefähigkeit ist. Und was man zum Beispiel bei einer Demo machen könnte, ist zum Beispiel zu sagen, es gibt halt einen offiziellen Account, der halt die frohen Botschaften verkündet. Aber eigentlich geht's hier gar nicht so darum, irgendwie zentral zu steuern, sondern Menschen können mit Menschen reden. Also es geht um, wer mit wem. Und wenn du zum Beispiel sagst, ich bin auf der Demo und ich will mit, oder Festival ist wahrscheinlich noch eher ein Ding, weil bei einer Demo bleibt man eher zusammen in seiner Gruppe, aber stell dir vor, du bist auf einem Festival, dort sind 10.000 Leute, 50.000 Leute und du bist irgendwo vorne an der Bühne, die anderen kommen gerade erst und dann, wo bist du? Und hast dafür deine eigene private Gruppe gemacht. Und dann kommt das da auch durch. So, also wie gesagt, die Idee ist es, Leute mehr oder weniger direkt, das ist kein Tool wie jetzt Twitter oder so, was zentral von der Kanzel predigt, sondern glattes Team im Untergrund.
Ihr habt ja vorhin gesagt, dass die Nachrichten quasi endlos gespeichert werden und man so zwischen zwei unterschiedlichen Netzwerken als Übermittler hin und her laufen könnte. Ich frage mich, wie das skalieren soll. Also ich kann ja nie irgendwie die 3 Terabyte Nachrichten mit mir rumschleppen, bis ich mal in der anderen Gruppe bin.
Also wenn du 3 Terabyte auf deinem Handy hast, würde ich erstens den Markenname gerne wissen wollen und zweitens, du hast, Moment, ich muss hier mal kurz das zeigen, du hast hier in den Settings, kannst du sagen, wie viel du haben möchtest und beziehungsweise auch Sachen löschen. Das heißt, du kannst jederzeit das alte Zeug sozusagen loswerden. Wir haben jetzt sehr, sehr viel rumexperimentiert und wirklich lange. Wir sind inklusive Bilder auf 4,5 Megabyte jetzt auf dem Gerät. Also es ist sicherlich möglich, da mehrere Gigabyte, Terabyte zu produzieren mit vielen tausend Leuten, aber du hast es im Griff. Also das macht dir dein Rechner oder dein Gerät nicht platt.
Ja, wenn keiner sonst eine Frage hat, sehen wir das nächstes Jahr in der Datenspuren-App oder in der App für einen Kongress oder...
Finde ich übrigens eine gute Idee. Man könnte das woanders rein integrieren.
Naja, also der Gedanke kommt daher, ich habe auch so eine App für ein Festival und ich überlege echt, ob ich das da reinbaue, weil ist ja an sich ein cooles Feature dafür. Wisst ihr zufällig, unter welcher Lizenz das steht?
Moment.
GPL? Ist egal.
Okay. Ja, ansonsten den QR-Code scannen, auf die Seite ist gehen, da steht es auch.
Knu. Okay. So.
Ja, so. Zwei Fragen habe ich. Das eine ist nochmal zu der Skalierung. Also es ist ja sozusagen Schneeballprinzip und es wird nicht ewig skalieren, weil ab einer bestimmten Größe wird es einfach so sein, dass sich die Nachrichten so viel multiplizieren, dass es komplett alles tötet. Gibt es Erfahrungen, bis wohin das skaliert? Also bis zu wie vielen Nutzern? Ich könnte mir halt vorstellen, irgendwie auf einer CETA-Demo wird das halt das Ding nicht funktionieren.
Also es gibt Erfahrungen in den USA mit Black Lives Matter, 50 bis 100.000 Leute.
Aber die das gleichzeitig benutzt haben, oder?
Inwiefern gleichzeitig, weiß ich nicht, aber auf solchen Sachen wurde das zur Organisation benutzt. Also in den USA.
Aber ja. Wie kann das denn sein? Weil ja dann eine einzelne Nachricht sozusagen, die repliziert sich ja immer weiter sozusagen.
Ja, aber wenn die einmal durch ist, ist sie dann auch durch. Also okay. Die Nachrichten, wir reden hier von in der Regel 100 Byte oder so.
Ja.
Und die werden direkt von Gerät zu Gerät per Bluetooth übertragen. Die werden nicht in IP-Pakete gepackt. Und so, das ist also Store and Forward. Das heißt, selbst wenn eine Nachricht mal 2 Minuten liegt, weil irgendwo andere zuvorkommen, wird die dann irgendwann mit eingereiht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich bei den Demos oder so bei den Veranstaltungen nicht war, aber das sind so die größeren und auch mit diesen nicht Occupy, da gab es so ein Nachfolgeding in USA, wo da Leute mit dieser App gearbeitet haben.
Okay, und was mich noch interessieren würde, ist, wie ist denn zeitlich und räumlich begrenzt, wann Leute was in diesem öffentlichen Chat sehen? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass halt eine Demo längst vorbei ist und dass Leute das aber noch irgendwie auf ihren Geräten haben und dann sich wieder verbinden und plötzlich Leute irgendwie irgendwelche Sachen von der Demo kriegen. Das meine ich mit zeitlich. Mit räumlich meine ich, dass eine Anti-Pegida-Demo neben den ganzen Rassisten und die sehen das dann eventuell auch sozusagen, weil da jemand irgendwie in der Mitte ist, der das hat, plötzlich ja. Und das weiterleitet.
Ja, also grundsätzlich würde das passieren. Das Netz würde zwischen den zwei Demos keinen Unterschied machen. Und das ist auch gut so. Aber es trägt auch zur Verständigung bei. Es macht mal das Experiment, das würde ich gerne mal sehen. Ist ja in Dresden hier möglich. Aber wenn ihr interne Pegida-Gruppen macht und hoffe ich mal nicht, aber ihr macht interne gegen was auch immer Gruppen, dann wird die Pegida die Gegensachen gar nicht sehen. Also weder, dass es die Gruppen gibt, noch dass es irgendwie die Nachrichten dort vorbeikommen würden. Ja, also es wäre nicht möglich, von beiden Seiten aus die anderen zu stören, außer durch Nachrichten hinschicken, die sie dann wieder mit Hashtags oder Gruppen filtern könnten. Ach so, die zeitliche Frage. Also ich habe ehrlich gesagt noch keinen wirklichen, jetzt soll ich sagen, nach 10 Sekunden verfallen die oder so. Also ich habe es schon gehabt, dass Nachrichten nach so 30 Sekunden noch kamen. Ich hatte es aber auch gehabt, dass sie nach 10 Sekunden schon nicht mehr kamen. Aber so nach 2-3 Minuten ist da definitiv Schluss.
Also mich würde die Identifikation der Teilnehmer interessieren. Also wir wissen, dass es sowas wie Gruppen gibt, okay, und ich kann einen QR-Code scannen. Ja. Wenn jetzt kryptografisch nicht sichergestellt ist, dass nur der und der Mensch oder das und das Gerät die Nachricht öffnen kann, wie wird das sichergestellt? Sind das die Bluetooth-IDs?
Ja, nein, hier... Also die Leute haben, das läuft über einen Hash, also die haben schon eine eindeutige IT und die kannst du auch nicht so einfach fälschen.
Aber also warum nicht? Also ich könnte doch einfach, wenn es kryptografisch nicht gesichert ist und sozusagen ich einfach nur sage, hallo, ich habe folgenden Hash, dann kann ich doch die App verändern
richtig,
und sagen,
richtig.
Ich habe deinen Hash.
Ich kann dir das jetzt nicht im Detail sagen, wie das war. Ich weiß nur, dass das ein Key am Anfang erstellt wird, der nur bei dir liegt und darüber wird das signiert. Also welches Verfahren kann ich dir jetzt nicht sagen. Quellen sind frei, aber wenn das wichtig ist, würde ich das nochmal nachrecherchieren.
Okay, danke.
Ich wollte noch mal fragen, bei dem Beispiel mit dem Festival, wenn das eine geschlossene Gruppe ist, du hattest ja gesagt, es wird nicht über die, die nicht in der Gruppe sind, geroutet quasi. Ja. Also hat man dann auch ein kleineres Netzwerk?
Also im Prinzip ja. Also nur als Beispiel, was mit dem Festival, du stehst vorne an der Bühne und deine Kumpel sind auf dem Zeltplatz und erst 500 Meter weg, wird die Nachricht nicht ankommen. Erst wenn jemand aus der Gruppe irgendwo in der Nähe vorbeikommt. Aber die Nachricht wird zu dir kommen. Also das ist sicher. Und die, also wenn du öffentliche Gruppen hast, die werden natürlich gut. Das ist jetzt halt die Frage, ob du dich mit deinen Kumpels öffentlich ausrichten willst. Ich habe es mal ausprobiert zwischen dem Handy, das ist ein Samsung, und ein altes Nexus 7 Tablet. So 120, 150 Meter bei freier Sicht kriege ich tatsächlich noch Nachrichten durch. Aber stabil 10, 20, 30 Meter.
Ja, aus.
Ist jetzt nicht das erste Projekt, was diese Funktionalität anstrebt. Habt ihr schon, also gibt es eine Verbindung zu zum Beispiel dem Serval Project aus, ich glaube, Neuseeland oder Australien und zu Briar? Also ich glaube, Briar strebt so ziemlich dasselbe an wie das hier, aber noch ein bisschen profunder, was die Sicherheit angeht.
Ist mir nicht bekannt, dass die Leute irgendwie zusammenarbeiten. Ich habe mich mit dem Tool befasst, weil es halt bei einigen Großaktionen eben praktisch im Einsatz war und dort gut funktioniert hat im Vergleich zu anderen Sachen, die die Leute da benutzt haben.
Kannst du ein bisschen was erzählen, woher das Tool kommt, wer das entwickelt, wer ist da die Community, wie groß ist die, wie lange glaubst du, wird das Tool noch existieren?
Das ist eine gute Frage, das kann man natürlich nie sagen. Es ist auf GitHub, das Ganze. Das Ganze liegt auf GitHub. Leute... kann man jetzt nicht lesen. Also das Ganze nennt sich Disrupted Systems. Das ist die Gruppe, die dahinter steht. Einer der Chefentwickler heißt Marlinsky. Marlinsky.org ist seine Webseite. Aber auf disruptedsystems.org findet sich die Sache. Und bei GitHub findet man auch Teilnahme von, keine Ahnung, immer mal wieder, dass Fremdleute kommen, aber es ist hauptsächlich der eine Entwickler, der das halt danke. Aber es steht jedem frei, da was zuzusteuern, es ist halt freie Software.
So, gibt es noch Fragen oder sind wir für jetzt durch? Da warten auch schon bald die nächsten. Dann sage ich vielen Dank, Alex und Anne, für diesen Hinweis. Applaus.